Welcome to the Shock 2 Podcast,
your program for video games, comic books, movies, and much more.
Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcast. Wenn ihr diesen Podcast hört, ist schon das große 2.0 Update von Cyberpunk 2077 heraus und verbessert das Spiel ja quasi in jeder Bore. Mehr noch, am 26. September, also in wenigen Tagen, erscheint auch Phantom Liberty, das große Erweiterungsupdate, ja, wo dann ja wirklich auch ein komplett neuer Stadtbezirk drin ist. Ich freue mich sehr, dass bei mir jetzt in der Leitung der Ben ist, der schon in den letzten, ja, man muss fast sagen, Wochen beide spielen konnte. Und deswegen gibt es auf Shock 2 auch schon ein Review von beiden. Und ja, deswegen, hallo Ben.
Servus.
Ja, du warst schon unterwegs, noch einmal in Night City. Und da hat sich ja einiges getan. Bevor wir jetzt dann über die große Erweiterung reden und so weiter und über das 2.0-Update, mal grundsätzlich, weil ich glaube, das sollte man auch kurz besprechen. Da kennt man sich manchmal gar nicht aus, was da jetzt überall drinnen ist und so weiter. Was bekomme ich, wenn ich sage, ich habe mir das Spiel jetzt geholt vor 2 Jahren oder letztes Jahr, wie die Netflix-Serie gestartet ist, wo das Spiel auch schon deutlich besser gebatcht war. Wenn jetzt das 2.0-Update ist, und was bekomme ich, wenn ich am 26. dann die Erweiterung Kauf. Was ist der große Unterschied zwischen den beiden?
Ja, also man muss in dem Fall wirklich sagen, dieser 2.0-Ausdruck wird sehr gerne verwendet, aber in diesem Fall ist es wirklich genau das. Also das ist Cyberpunk 2.0. Die haben sich nicht davor gescheut, wirklich jeden einzelnen Teilbereich von diesem Spiel nochmal anzugreifen, sich zu überlegen, ist das klug, so wie wir es ursprünglich gelöst haben? Natürlich mit sehr viel Einbezug von dem Fan-Feedback, was sie jetzt über die letzten Jahre natürlich auch bekommen haben. Und da ist ja also wirklich fast kein Stein auf dem anderen geblieben. Also das wirklich beginnt schon mit dem Fertigkeitenbaum, was ja, nachdem das ja doch sehr RPG-lastig ist, das Spiel doch eine zentrale Rolle spielt. Und da haben sie jetzt halt wirklich komplett nochmal aufgeräumt. Kann man auch wenn man schon einen, sag mal, hochgelevelten Charakter hat, muss man alles wieder neu vergeben, weil von dem alten ist wirklich nichts übergeblieben und das ist jetzt deutlich also stromlinienförmiger Design, da ist wirklich jeder Skillpunkt, den man da reinsteckt, ändert etwas an dem Spiel und gibt einen wirklich neue Manöver, die man machen kann, neue Möglichkeiten, die man machen kann, verändert den Spielstil, der am effizientesten ist, je nachdem, in welche Richtung man gehen möchte. Das sind wirklich bedeutsame Sachen und bezieht auch diverse andere Systeme ein, die sie jetzt verändert haben. Es ist jetzt zum Beispiel so, also im ursprünglichen Cyberpunk war es ja so, dass man halt so typisch RPG-mäßig, man läuft herum und sammelt diverse Outfits, die so typische Cyberpunk-Outfits sind, dementsprechend jetzt natürlich keine schweren Rüstungen, sondern eher flashig leuchtende Lederjacken und dergleichen. Und die haben aber trotzdem halt immer viele Werte noch mit dabei gehabt. Das heißt, man hat sich jetzt nicht darauf konzentrieren können, wie möchte ich aussehen, sondern vielmehr, okay, was ist denn jetzt die beste Kombination, wo ich die besten Wertboni daraus kriege. Und das haben sie jetzt komplett rausgenommen. Also das ist jetzt einfach nur Kleidung, schaut ja auch so aus. Gibt es nur ein paar wenige Ausnahmen, was ich aber auch sehr cool finde, dass sie das mitbedacht haben, dass wenn du zum Beispiel jetzt eine kugelsichere Weste anziehst, dass das dann schon noch deinen Rüstungswert erhöht, aber im Allgemeinen zieh an, was du möchtest, das ist kein Problem. Und das ist jetzt natürlich deswegen jetzt nicht komplett rausgeflogen, sondern das haben sie verlagert zu einem für das Universum sehr viel sinnvolleren Ort, nämlich zu dem Cyberware Update, die es ja auch schon im Vorher, also in der ursprünglichen Version gegeben hat, denen jetzt aber eine sehr viel größere Bedeutung zugesprochen wird. Da hat man jetzt deutlich mehr Slots, in die man etwas also sich sozusagen upgraden kann und auch sehr viel mehr Möglichkeiten, was man dort dann reinlegen kann. Und dort hat man dann halt so etwas wie eben cybernetisch verstärkte Haut oder metallene Knochen und all diese Sachen, die man sich da eben reinpumpen kann, um den Rüstungswert zu erhöhen und eben auch dieses ganze RPG-System da drinnen zu haben. Und da haben sie dann etwas weiteres gemacht, was immer schon so ein bisschen oder eigentlich ein essentieller Teil von diesem Universum war, was ich bisher in dem RPG-Aspekt überhaupt nicht ausgewirkt hatte, nämlich dass du halt, dass das ja einen für den Körper belastend ist, wenn man da unglaublich viele Androidenteile in sich reinstopft und so weiter. Und das ist ja auch ein sehr essentieller Teil von dem jetzt, von dem Edgerunners Anime gewesen, so diese Sucht nach dem immer mehr Upgraden und irgendwann wird man dann halt wahnsinnig. Und da gibt's eben sozusagen einen Grenzwert, was dein Körper vertragen kann und du kannst dich jetzt halt entscheiden, möchtest du lieber die aufwendigsten Augenimplantate haben, dann nimmt das halt auch schon einen großen Teil von dem, was dein Körper verträgt, ein. Oder ist es dir einfach wichtiger, dass du die meiste Rüstung hast oder am schnellsten läufst oder am meisten Schaden austeilst oder das beste Hacker-Modul hast? Das musst du halt immer so ein bisschen abstimmen. Und sie haben das sogar so weit getrieben, dass du, da musst du, das ist dann wieder mit dem Skilltree verflochten, dass du halt, wenn du auf einen gewissen Punkt angelangst, dass du sogar über das hinausgehen kannst. Das hat aber dann auch damit zusammenhängende Mali, wie eben, dass du weniger Leben zum Beispiel hast oder hin und wieder in so eine Rage gehst und so weiter. Also das habe ich tatsächlich ein bisschen reingebracht. Das ist jetzt nicht, also diese Cyberpsychosis, was ja immer so ein großes Thema in dem Universum ist, so dass man dann endgültig komplett wahnsinnig wird und nicht mehr zurechnungsfähig ist, weil man so verchromt ist. So weit geht's jetzt nicht, aber es hat halt diese, soweit das halt gameplay-technisch sinnvoll ist, das jetzt wirklich gut eingeflochten und zeitgleich halt einen taktischen Tiefgang da reingegeben, weil man eben nicht einfach überall sich das stärkste Teil, was möglich ist, reintut, sondern mal überlegen muss, okay, was ist mir wichtig für meinen jetzigen Spielstil und dementsprechend dann unterschiedlichste Konstellationen sozusagen verwenden kann. Und ja, aber das ist halt nicht alles. Sie haben quer durch die ganze Story haben sie diverse Bosskämpfe verändert, Loot verändert, Sachen woanders hingelegt und vollkommen neu ist jetzt auch, das Polizeisystem ist jetzt komplett überarbeitet. Das war ja davor wirklich nur so rudimentär, okay, du wurdest erwischt, also laufen jetzt ein paar Polizisten zu dir und jetzt ist das halt merklich inspiriert von, wie es halt in GTA gelöst ist, also im Sinne von wenn die Polizisten dich verfolgen und du gibst ihnen Gegenwehr, dann eskaliert das immer weiter und es kommen halt dann in insgesamt 5 Eskalationsstufen auch immer stärkere Polizeieinheiten zu dir, bis dann, also da beginnt's halt eben mit den normalen Polizisten, dann sind's halt schon die Spezialeinheiten mit gepanzerten Fahrzeugen und Robotern, die sie gegen dich schicken und so weiter. Und dann in der letzten Instanz kommt dann auch wirklich diese legendäre Max-Tag. Also das ist ja auch, die sind ja auch seit dem ersten Trailer eigentlich sehr präsent und jetzt aber im Hauptspiel bisher nicht sehr viel vorgekommen und jetzt kann man eben selber so weit eskalieren, dass sie geschickt werden. Also das ist so eine Spezialeinheit, die wirklich bis zu den Zähnen bewaffnet ist, das teuerste und beste Equipment hat und die setzen einem selbst, wenn man schon so richtig aufgepowert ist, nochmal ordentlich was entgegen. Und das heißt, das macht's, da kann man sich jederzeit, wenn man Lust hat, sozusagen, einfach einen richtig harten Kampf generieren. Ich mache das zum Beispiel sehr gerne, ich habe das jetzt immer sehr gerne gemacht, wenn ich jetzt so einen neuen Build, also mir mein Charakter mal umgestaltet habe, irgendwie neue Waffen verwende, neue Implantate verwende, da kann man direkt, man geht auf die Straße, beginnt den ersten Polizisten anzuschießen und kann einmal ausprobieren, ob sich's auszahlt, wenn man dann auch bei den höheren Eskalationsstufen damit noch gut fährt. Also das passt super gut rein.
Ich grätsche jetzt mal rein. Ja, du hast jetzt neun Minuten Monolog geführt. Ja, es war super interessant. Ja, man muss hier aber trotzdem mal klarstellen auch, alles, was du jetzt aufgezählt hast, und das war ja schon eine ganze Menge, das ist alles im kostenlosen 2.0-Update drinnen. Das hat nichts mit Phantom Liberty zu tun, außer dass es natürlich die Grundlage dafür ist, dass man mit der Erweiterung dann ja weitermachen kann.
Genau. Und das ist halt das Orge. Also das kriegst du einfach und ganz ehrlich, genügend Anreiz, das Spiel nochmal durchzuspielen für jeden, der das selbst das noch machen möchte. Ja,
und ich glaube, viele, die noch immer gezögert haben, sich das Spiel jetzt zu holen, wissen alle, der Launch, das war, ja, man kann es gar nicht anders sagen, ein Desaster. Ja, und da schiebe ich jetzt mal sogar Xbox One und PS4 weg, weil das war kein Desaster, das war eine Frechheit, aber das wissen die Entwickler auch, was da alles schiefgelaufen ist, auch in der Kommunikation, aber auch sonst viele, viele Bugs, auch auf hochgezüchteten PCs, auf Xbox One, auf Xbox Series, auf PlayStation 5. Es dauerte ein Jahr circa, dass dann überhaupt ein Next-Gen-Update kam für die aktuellen Konsolen. Das ist aber auch schon wieder ein Jahr her, ja, und da ist einiges passiert, sprich, das Spiel ist ja inzwischen in nicht nur in aller Munde, sondern viele sind ja auch sehr zufrieden, haben den Groll auch schon wieder zur Seite geschoben. Jetzt kommt noch 2.0. Ist 2.0 jetzt genau das Spiel, was wir uns damals erwartet haben? Eigentlich das perfekte Cyberpunk-RPG?
Ja, das kommt sehr auf die Erwartungen an. Also ich glaube, dass viele auch ein bisschen, also dass bei einigen neben den technischen Problemen auch die Enttäuschung da waren, weil sie sich ersten Teaser eben vorgestellt haben. Und der vielleicht bis zum gewissen Grad einfach eine andere Stimmung auch vermittelt hat. Mich hat's nicht, aber ja. Also es ist immer noch absolut Cyberpunk. Ich finde das auch wichtig, weil ich fand das ursprüngliche Spiel schon sehr gut. Wie gesagt, da waren technische Probleme auf diversen Seiten, aber die Essenz fand ich eigentlich schon extrem gut. Und sie haben auf dem aufgebaut. Sie haben nicht das Spiel weggeworfen und jetzt neu, sondern es ist einfach jetzt sinnvoller und besser in die Welt eingeflochten mit seinen diversen Systemen. Das wirkt einfach alles stimmiger. Es ist auch die NPC-KI allgemein überarbeitet worden und so weiter. Das funktioniert alles jetzt noch besser, aber es sind dieselben Stärken nochmal da. Es ist derselbe Stil geblieben. Und man muss ja auch dazu sagen, ja, jetzt ist halt bei mir halt ein sehr aktueller Vergleich, den man ja davor nicht so richtig hat, weil mit was konnte man Cyberpunk vergleichen? Ja, mit GTA wurde es oft verglichen, okay, gut, aber ganz andere Welt, hat nichts mit einem RPG zu tun oder sonst irgendwas. Und es hat sich halt für mich immer so ein bisschen wie eine sinnvolle, natürliche Weiterentwicklung von dem, was halt Fallout stark gemacht hat, angefühlt. Und jetzt bringen halt Bethesda Starfield raus und das schaut immer noch aus wie das ursprüngliche Fallout, jetzt habe ich schon genug drüber geredet. Und da ist mir jetzt halt noch viel mehr aufgefallen, was sie alles richtig gemacht haben. An der Präsentation, an der Freiheit, an wie halt wirklich jede Situation spannend zu lösen ist mit unterschiedlichsten Möglichkeiten und auf die verschiedenen Spielstile eingegangen und wie cool einfach auch die ganzen Konversationen präsentiert werden, weil dein Gegenüber halt nicht einfach nur dasteht, sondern wirklich emotional wird, gestikuliert, im Raum auf und ab spaziert und sich einfach wie ein natürlicher Mensch verhält und dadurch, und das passiert aber selbst mit Leuten, die mitten auf der Straße stehen. Das sind natürlich immer so kleine geskriptete Sachen, die dann teilweise zufallsplatziert werden, aber trotzdem macht es einfach so Spaß, teilweise einfach irgendwo stehen zu bleiben und zufälligen Leuten zuzuhören. Und das ist alles, diese Stärken sind alle noch da.
Aber du weißt schon, du bringst jetzt eine Menge Leute wirklich in Bredouille. Ja, ich meine, was ist das für ein Jahr? Ja, selbst die großen Rollenspiele fallen da nur so von den Bäumen runter, ja. Wenn man übergreifend in die Genres schaut, allein diese Woche ist mit Mortal Kombat und jetzt mit Cyberpunk 2.0 gleich zwei Spiele rausgekommen, die, ja, ich meine, das Spiel ist ja Jahre her, aber trotzdem mit dem 2.0-Update fangen das viele an und werden vielleicht sagen, das ist Spiel des Jahres, ja, weil du gibst jetzt, so viel kann man jetzt schon sagen, Phantom Liberty dann eine 9.0. Ich habe jetzt kurz vor der Sendung geschaut, was so die Kollegen vergeben, ja, unter 9 tut sich da nicht viel. Also sprich, das ist ja auch schon wieder so ein Anwärter auf Spiel des Jahres. Was ist das für ein Jahr, wo solche Spiele, die ja, sagen wir mal so, nicht in 2 Stunden durchgespielt sind, ja, einfach nur so auf uns einprasseln?
Ja, Irrsinn, ja.
Das ist schon ziemlich heftig und vor allem glaube ich wirklich, dass es auch einige Zuhörer gibt, die das jetzt dann in nächster Zeit sehr ausführlich spielen werden. Mich würde es nicht wundern, wenn Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dann am Schluss ordentlich mitrittert um das Spiel des Jahres. Also das würde mich nicht wundern, wenn viele sagen, ja, das ist was. Und dann ist noch Spider-Man 2 um die Ecke und Super Mario Brothers Wunder. Ja. Und ich weiß nicht, was noch kommt in den nächsten Wochen. Es ist einfach ein Wahnsinn, ja. Das ist schon heftig, aber zurück zu Phantom Liberty, ja. 2.0 Update ist ein Wahnsinn. Also sprich, selbst wenn ihr kein neues Geld einwerfen wollt, wobei man muss sagen, was kostet die Erweiterung? 30 Euro, 35 Euro, irgend sowas in der Richtung, ne?
Ja, 30 Euro, glaube ich.
Genau, also sprich, ist jetzt nicht ein Vollpreisspiel, was da jetzt auf euch zusätzlich kommt. Aber selbst wenn ihr sagt, das wollt ihr jetzt mal nicht spielen, holt euch auf alle Fälle 2.0 und schaut euch das nochmal an. Ich glaube, der Ben hat das jetzt sehr ausführlich auch erläutert, warum man sich dieses Spiel nochmal anschauen sollte, ja. Aber jetzt kommt dann die große Erweiterung am 26. September und die verspricht ja einen komplett neuen Bezirk, aber nicht nur das, auch etwas ganz Neues in der Erzählweise. Ihr bekommt nämlich jetzt nämlich eine Spionage-Story, einen Spionage-Thriller vorgesetzt. Wie gut ist das umgesetzt? Ist das ein James Bond trifft Cyberpunk?
James Bond ist so, gibt's ja auch große Unterschiede bei den Filmen, also kommt drauf an, vielleicht welcher James Bond,
die
vielleicht
Guten.
Welche sind die Guten? Ich mag Pierce Brosnan auch. Also, vielleicht ein Pierce Brosnan, James Bond, aber es ist auf jeden Fall so ein Spionage-Action-Flick, gibt's spezifisch sogar, wird auch in diversen Trailern aufgezeigt, ist es so ein, ja, Präsident, in dem Fall eine Präsidentin, wird von Terrororganisation bedroht und man ist halt der Actionheld, der sie retten muss und dann halt immer weiter in diverse Intrigen verstrickt wird. Muss ich auch dazu sagen, also fantastisch, ja, es ist wirklich der Bereich ist ja ganz spannend, weil dieser Teil von Liberty City war ja bis zum gewissen Grad von außen schon ersichtlich. Man ist dort vorbeigefahren. Das ist jetzt nicht, hey, ich breche in ein neues Land auf, sondern das liegt einfach da so ein bisschen außerhalb der Stadt daneben und haben sie jetzt halt da komplett dieses Dogtown, wie das heißt, reingebaut, was eben so auch einen Grund hat, warum das nicht im Hauptspiel einfach so vollkommen ist. Das haben sie schon gut eingeflochten. Das ist so eine kleine Anarchiestadt, also im Sinne von keine Regierungseinflüsse, kein gar nichts, wird nur von einem so Paramilitär namens Kurt Hansen sozusagen geleitet, aber der sagt, macht's, was ihr wollt, hier gibt's keine Gesetze gegen Drogen, Waffenhandel oder sonst irgendetwas. Schneidet nur natürlich seinen eigenen Gewinn aus der Geschichte mit und ja, da kommt man halt auch mal gar nicht so leicht rein und das ist gleich dann schon der erste Schritt, den man machen muss. Wie kommt man überhaupt in Dogtown rein und wie kann man dann zukünftig dazwischen wechseln? Das ist nämlich, haben sie recht cool auch gemacht, weil ich verrate jetzt keine Details, aber da muss man sich halt mal dann auf die eine oder andere Weise durchschleichen oder kämpfen. Und dann hat man diesen so einen richtigen, ich nenne das ja immer gerne Voltor-Moment, also im Sinne von die Tür geht auf und dann kommt man mal nach Dogtown rein und das ist halt wieder mal, also da diese Sachen zu inszenieren, da sind die wirklich, wirklich stark, also so gar nicht unbedingt immer irgendwie mit Kamerafahrten oder sonst irgendwas, sondern du kommst einfach raus und bist so, offene Augen, wow, was ist das? Und das haben sie richtig gut rübergebracht, also da ist man dann auch sofort gefangen in dieser neuen Welt und dann verstrickt sich das halt immer weiter in so eine spannende Geschichte. Und möchte ich nur kurz noch dazu sagen, das ist alles großartig, aber meiner Ansicht nach nicht unbedingt jetzt, sagen wir mal, so weit über dem Hauptspiel, dass ich jetzt sagen würde, geh, lass das links liegen und spiel einfach direkt das, weil da raubt man sich auch ein bisschen was der Experience. Also das ist wirklich darauf ausgelegt, dass man es eigentlich, nachdem man zumindest einen nicht unwesentlichen Teil von dem Hauptspiel gespielt hat, sich anschaut und dann bekommt man einfach nochmal etwas drauf. Und
das sind aber Leute, ja, die vielleicht auf einer, keine Ahnung, auf einer PlayStation das Hauptspiel jetzt gespielt haben, inzwischen PC-Spieler sind, sich jetzt die Erweiterung holen mit dem Hauptspiel, aber jetzt nicht das Hauptspiel nochmal durchspielen wollen. Obwohl es ein 2.0-Update ist, obwohl der Ben und ich gesagt haben, spielst du das nochmal, sie wollen das nicht. Soweit ich gehört habe, das kannst du jetzt auch entweder bestätigen oder auch verneinern, es gibt die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Witcher-Erweiterungen mit vorgefertigten Charakteren, die halt dann schon einen gewissen Progress haben, auch in die Erweiterung einzusteigen und die Standalone zu spielen.
Ja,
also das wobei, ist, man muss das Hauptspiel trotzdem haben, also Standalone heißt nur spielen, ja, und nicht kaufen. Ja.
Gut. Und man hat auch die, also man kann ja dann auch noch alles andere machen. Also es ist jetzt nur so, dass man halt sozusagen mit einem Charakter startet, der bereits auf einem hoch genugen Level ist, dass er bereit ist, nach Dogtown reinzugehen, ohne gleich überrannt zu werden. Das ist natürlich auch dadurch, dass das halt eher nach Endgame-Content ist, das ist halt höher gesetzt. Und ja, man halt sozusagen direkt unter Anführungszeichen den Anruf bekommt, jo, jetzt kannst du da hingehen. Also ja, man kann sich das auch direkt anschauen. Der Charakter, den man da so bekommt, ist da weder über- noch unterlevelt. Also ich habe ja das Hauptspiel wirklich bis zum letzten Tropfen ausgenutzt und dementsprechend, also da war im Verhältnis mein Charakter jetzt schon deutlich weiter. Aber das, was ich auch sehr cool daran finde, also man kann das machen, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, ich würde es nicht unbedingt empfehlen, weil man da sich ein bisschen was raubt, aber man wird trotzdem jede Menge Spaß haben. Und was ich aber auch sehr wichtig fand und was ich halt wirklich auch mal voll loben kann, ist, obwohl ich das Spiel fast auf 100% gespielt habe, das setzt auf allen Ebenen noch genug drauf, dass man nicht das Gefühl hat, ja, okay, aber jetzt kann ich eh nicht mal weitermachen oder sowas. Sie haben ja auch das Level-Limit nochmal um, also von 50 auf 70 nochmal um 20 Level erhöht. Das heißt, man kriegt sozusagen hier Level-Ups, außerdem gibt's halt diverse Systeme auch, die man jetzt so seitlich ableveln kann. Man findet auch immer wieder solche Chips, die einem sozusagen auf andere, so die einfach nur die Tragkapazität direkt erhöhen, ohne dass man jetzt irgendwie einen Skill hat und so weiter. Und sie haben einen komplett neuen, also sozusagen Unterfertigkeitenbaum, der halt ein bisschen mit diesem Militärchip, wo da auch der Keanu Reeves, also der Johnny Silverhand drauf steckt, der sozusagen auch mal nicht nur fürs Negative, sondern auch fürs Positive genutzt werden kann, und den kann man dann auch erweitern und da kriegt man dann sogar nochmal stärker einflussnehmende Fertigkeiten spendiert, die man aber nicht durch einfach nur kämpfen oder was auch immer machen mit Erfahrungspunkten freispielt, sondern wo man tatsächlich etwas in der Welt immer finden muss. Also da gibt's halt neue Suchaufträge und so weiter, mit denen man da dann seine Fertigkeiten noch erweitern kann. Und unzählige neue Mods und alles Mögliche. Ist wirklich sehr, also die Dogtown selber ist eigentlich relativ kompakt. Also ich würde jetzt mal sagen, ein Achtel von der Hauptstadt sozusagen, wenn überhaupt. Aber unglaublich dicht, also da bekommt man wirklich neben der Hauptstory auch sehr, sehr, sehr viel zu tun und ist wirklich wie eine zusammenkondensierte Miniform von Night City selbst, nur halt mit noch diesem anarchistischen, chaotischen extra Beiton sozusagen dabei. Aber
dafür ist ja auch CD Projekt Red bekannt, dass sie halt auch extrem gut Quests schreiben können. Ja, ist ja auch das Einzige, glaube ich, wo sie am Anfang nicht kritisiert worden sind, dass das Quest-Design und vor allem auch das Storytelling irgendwie schlecht ist, aber das ist ja auch nochmal verbessert worden. Und sie sagen ja auch, egal mit wem man dort redet, ja, und bei jeder Aussage, bei jedem Interview betonen sie, das ist die größte Erweiterung. Wer jetzt Witcher 3 gespielt hat und vor allem auch die beiden Erweiterungen, der weiß, die waren schon gigantisch groß. Und Größe heißt jetzt nicht unbedingt von der Fläche, sondern eben auch in der Dichte und von Storyzeilen und so weiter. Man hat ja eben Keanu Reeves, hast du eh schon angesprochen, ist wieder mit dabei. Idris Elba ist ja als Norman Reed dabei. Wie kommt der rüber als super Geheimagent?
Ja, also das ist Ich finde ja allgemein, die Synchronsprecher von dem Spiel sind ein Wahnsinn und bringen das alles gut rüber. Aber man merkt jetzt schon nochmal immer noch dieses neue Level bei diesen hochklassigen Schauspielern eben. Und da ist Idris Elba auf jeden Fall ganz oben auch wieder mit dabei. Also das ist halt wirklich, sobald man dem begegnet, der hat so eine ganz eigene Aura, die er vermittelt. So, das ist halt auch so ein Sleeper Agent, den sie jetzt eben für das aufwecken müssen. Gehen wir jetzt nicht ins Detail, aber wird da halt immer weiter drin verflochten, hat auch seine spannende Geschichte, aber vor allem wie er das halt rüberbringt, also dieses Gefühl, wenn man einfach neben ihm in einer Bar sitzt und sozusagen mit ihm redet, das ist super. Also und auch ja, Johnny Silverhand, also Keanu Reeves hat auch wieder mehr als genügend Momente drinnen, die wirklich stark sind, könnte man sogar sagen, teilweise sogar wirklich nochmal stärker als im Hauptspiel, nämlich dadurch, dass er halt so nicht mehr ganz so direkt irgendwie in die Handlung involviert ist, gibt er halt so, ist das halt so ein alter Freund, den man in ein neues Land mitnimmt, irgendwie so in der Richtung, und das kommt halt auch sehr cool rüber. Das haben sie auch wirklich diese Emotionen gut eingefangen. Also von der auf der Ebene wirklich wieder absolut fantastisch, und Idris Elba passt da wunderbar rein. Also man möchte wirklich fast eine komplette Serie mit diesen Charakteren sehen. Also das ist wirklich sehr stark gemacht. Ja.
Jetzt haben wir eigentlich die ganze Zeit von dem Spiel geschwärmt. Wie sieht's aus? Ja, gibt's irgendwelche maßgeblichen Bugs noch? Jetzt muss man sagen, du hast es natürlich auch jetzt schon vor Release gespielt. Gibt natürlich Updates, gab auch Updates in der Zeit, wo du gespielt hast. Wird auch in den nächsten Tagen sicher noch Bugfixes geben, klar, wenn dann die große Menge an Spielern ist. Es gibt ja auch Bugs, die nicht immer auftreten, sondern nur unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter. Wie sah's da aus, ja? Wie bugfrei ist das Spiel jetzt in dem Zustand, wo du sagst, eine Woche vor Release?
Also ich würde sagen, es ist definitiv nochmal sehr viel besser, vor allem auf technischer Ebene, die ganzen Systeme, das ist ja wirklich wie der technische Vorzeigetitel für so ziemlich alles, was man halt derzeit aus aktueller Hardware rausholen kann. Also egal wie gut dein PC ist, du kannst es hier an die Grenzen bringen, und es hat aber all diese Technologien auch drinnen, und die sind jetzt auch wirklich gut inkludiert. Es läuft allgemein gefühlt sehr viel stabiler. Es gab ein paar vereinzelte Momente, wo doch Sachen vorgekommen sind, die sind nur sehr viel weniger frequent gewesen. Also einmal ist zum Beispiel, dass ich wo eine Kante raufgeklettert bin und dann ist mein Charakter plötzlich 10 Meter in die Luft gesprungen. Ich kann auch normal vom Boden, also es war jetzt nicht so eine Orge, aber das war irgendwie so, okay, ja, das war anscheinend ungewollt. Manchmal sind, obwohl das jetzt wirklich deutlich besser geworden ist, dass die Gegner auch taktisch gegen einen vorgehen, manchmal sind sie leider immer noch überfordert und bleiben einfach nur auf einer Stelle stehen oder so etwas. Das kommt vor, aber auch sehr selten. Und ja, sonst, ich glaube, ja, einmal hatte ich einen Crash, aber da kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht einmal sagen, ist da irgendwas gerade mit Hardware-Updates, was auch immer, nicht korrekt gewesen. Es hat sich auf jeden Fall nicht so angefühlt, als ob irgendwas hier unglaublich schief läuft. Und wie du sagst, wir sind jetzt noch eine Woche vorm Launch, jetzt kriegen sie ja immens viel Feedback nochmal von allen Seiten, da wird sicher nochmal mehr gemacht, aber es läuft einfach sehr stabil, ja. Das so, und insgesamt auch wirklich sehr viele von den Mini-Kritikpunkten, die ich hatte, jetzt einfach verbessert. Es gibt eine Sache, die kein Schwein außer mich interessiert, die ich leider immer noch enttäuscht bin, dass nicht drinnen ist, weil dieser der Raytracing-Vorzeigetitel, unglaublich schöne Spiegelungen, reines Buff, Ego.
Buff-Tracing gibt's jetzt auch, ne?
Ja, genau, das ist auch möglich. Habe ich auch bis zum gewissen Grad zusammengebracht, aber dann waren mir die 60 FPS doch wichtiger, aber man kann es noch mal weiter treiben, und es schaut auch wirklich cool aus.
Brauchst
und
ich finde auch zum Beispiel PC-Bein.
Ja, eh. ja. Sie haben auch ein ganz cooles Feature, weil es gibt ja dieses Screenshot-Tool, was ich, wie die Leute vielleicht noch von der ursprünglichen Review wissen, sehr, sehr liebe, zu dem Ausmaß, dass ich mir damals ja sogar ein Fotoalbum erstellt habe mit meinen Screenshots. Und da haben sie auch eine ganz coole Option, dass man zum Beispiel dieses Path Tracing nur für den Moment, wenn man den Screenshot macht, aktiviert.
Also ähnlich wie damals schon auf der PlayStation 2 oder PlayStation 3 beim Gran Turismo. Da sah ich auch, der Fotomodus sah immer fast fotorealistisch schon aus auf der PlayStation 3, aber selbst auf der PS2 gab es da unglaublich schöne Fotos, ja. Im Spiel selbst dann nicht, aber klar, weil der hat das halt einfach dann nochmal berechnet und nochmal berechnet und nochmal berechnet und hat da eben dann schon Lichteffekte drauf. Und ähnlich ist es da auch, ne? Du kannst halt beim Fotomodus dann halt für den Screenshot alles aktivieren, was irgendwie geht, weil da ist die Framerate dann wurscht, ne?
Genau, das kannst du aus- und einschalten, wie du möchtest. In dem Fall ist halt nur der Unterschied, dass du mit der nötigen Hardware das Spiel auch in diesem voll, also es genauso laufen lassen kannst, wie diese Screenshots dann ausschauen. Das ist auch jetzt nicht so surreal möglich, aber ja, genau.
Sehr cool.
Also das gefällt mir auch extrem gut, aber jetzt zu meinem einen Kritikpunkt. Hat keinen Third-Person-Modus. Wird für das Gameplay wahrscheinlich einfach nicht so ganz funktionieren. Man sieht sich halt dann nur, wenn man auf einem Motorrad sitzt, in einem Auto sitzt oder im Menü ist. Das wäre mir aber egal. Aber wenn ich jetzt schon Raytracing und diese Spiegelungen aktiviert habe und alles und die ganze Welt und sich wunderschön in Autos und Fensterscheiben und allem spiegelt und ich sehe immer noch nicht meinen eigenen Charakter. Also ich kann mich nicht zu einem Schaufenster hinstellen und mir eine Spiegelung von meinem eigenen Charakter anschauen. Mhm. Und das ist so eine Kleinigkeit, ja, aber man rüstet da diese ganzen Outfits aus. Da gibt's ja unzählige, die haben sie dann nochmal erweitert. Da gibt's jetzt unfassbar viele Sachen, die man da anziehen kann. Und man kann sich jetzt auch so anziehen, wie man will, weil die Werte wurscht sind und alles. Und dann sehe ich mich aber eigentlich nur im Menü oder wenn ich halt im Screenshot oder wenn ich auf dem Auto sitze. Das sind immer noch mehr Momente, vor allem für jemand wie ich, der dann alle 10 Minuten mindestens einen Screenshot macht, als man glaubt. Aber ich würde mich einfach sehr gerne auch in Spiegelungen sehen, wenn ich daran vorbeilaufe. Und da gab es auch ja schon für beim Hauptteil Mods und so weiter, aber da hätte ich mir einfach gewünscht, dass das jetzt einfach natürlich drin ist, ohne dass man dann nochmal was angreifen muss. Ist ein kleiner Kritikpunkt, es hat mich nur einfach geärgert, weil so viel anderes passt.
Gut, normal frage ich jetzt immer, für wem ist das Spiel was? Bei dir mache ich es jetzt umgekehrt, ist schwerer dann. Für wem empfiehlst du dieses Spiel auf keinen Fall? Wer soll sich auf keinen Fall Cyberpunk 2077 in der 2.0er Version oder eben gleich mit Erweiterung holen?
Ja, also ist in dem Fall relativ simpel. Wenn man das ursprüngliche Spiel gespielt hat und gesagt hat, hey, da passt eigentlich technisch ist eh gut gelaufen, aber es gefällt mir einfach nicht, dann wird da mit allem drum und dran das wahrscheinlich auch trotzdem nichts daran ändern, weil es ist einfach,
wenn euch die Ritter
das
fehlen.
Spiel. Es ist nicht irgendeine, was auch immer man sich da damals teilweise aus diesem Teaser ausgemacht hat, es ist im Endeffekt einfach ja die meiner Ansicht nach sinnvolle Weiterentwicklung von Fallout im Cyberpunk-Universum und genau das bekommt man wieder und es ist wunderbar, aber es wird sich jetzt nicht in dem Bezug sehr viel ändern. Und was ich auch dazu sagen muss, ich finde die Geschichten und die kleinen, vor allem wirklich auch, wenn es egal zu welchem kleinen Nebencharakter man hingeht und wenn das einfach nur irgendeiner ist, dem halt das Geschäft dort gehört oder sowas, die haben immer irgendwie ein interessantes Szenario und teilweise auch wirklich ordentlich was zum Sagen und das ist schockierend, weil man sich teilweise denkt, ja, keine Ahnung, die Hälfte der Leute gehen vielleicht niemals in diesen Shop rein und sowas, also das ist wirklich unglaublich cool, aber dass dieses Edge Runners Anime, das war halt also emotional absurd. Da gibt's ja wenige Filme oder Serien, die auf diesem Level irgendwas reißen. Und da muss man halt dazu sagen, also ganz auf dem Niveau kommt das Spiel nicht hin. Also das schau trotz allem wirklich, wirklich großartig gemachten, aber das, also solche Momente, wie dieses Anime teilweise vorübergebracht hat, das darf man sich jetzt dann trotzdem nicht erwarten.
Das war ja das auch das Tragische am Release, ja, dass sie ja wirklich sie sehr, sehr verwoben waren und dass das ja auch kein Spiel ist, was sie sich überlegt haben, sondern das gibt's ja schon eben aus den 80er und 90er Jahren, das bei einem Paper-Rollenspiel, ja. Und auch die Comics, ja, zum Beispiel jetzt ist gerade vor 2-3 Monaten ist ein Comicband auch auf Deutsch erschienen, von dem Autor, der auch Edge Runner geschrieben hat, ja, der natürlich das Universum schon urgut kennt, ja, wo das Comic dann auch wieder total viel Sinn gibt und das auch wieder erweitert und es gibt ein paar Romane, da weiß ich nicht, wie gut sie sind, aber selbst das gibt's, ja, und, also sprich, da kommt ja noch einiges auf uns zu und mal schauen, wie auch das Nachfolgespiel, das ja auch schon in Entwicklung ist, wird, dann mit Unreal Engine. Aber jetzt mal Phantom Liberty.
Ja.
Eine Drop Empfehlung Star. Habe ich noch.
Ja, ja. Starfield spielt Phantom Liberty, dann hat man
ja, Zeit. Ja. Eine Erweiterung, also eine Empfehlung habe ich noch und die ist komplett kostenlos und ab sofort auch, ja, streambar. Auf Shock 2 war sie auch schon bekannt gegeben. Es ist auch verlinkt in deinem Review. Es gibt in der ARD Mediathek und so, dass man es auch aus Österreich und der Schweiz sich anschauen kann. Cyberpunk Inside the Game, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, die Entwickler mehrere Monate lang begleitet wurden bei einer Dokumentation. Jetzt klingt das mal auf Anhieb natürlich nach Marketing bla und man bringt kurz vor Release so eine Dokumentation. Ist natürlich sicher auch Sinn und Zweck, dass sie da mitgearbeitet haben, dass sie sich da auch nochmal verkaufen können. Jetzt ist das aber vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland natürlich auch finanziert und umgesetzt worden. Und ich finde es auch journalistisch eigentlich sehr, sehr gut, weil die beleuchten nicht einfach, cool, da kommt ein neues, cooles Spiel, sondern ich schätze mal gefühlt mindestens die Hälfte, aber eher 2/3 geht es eigentlich um den Launch. Den Launch vom Spiel, der einfach komplett nicht funktioniert hat, aber auch schon vorab eben, wie der Hype aufgebaut wurde, was falsch kommuniziert wurde. Man begleitet das Team nicht nur bei der Spielentwicklung, sondern auch auf Events, auf so Pressevorführungen, ja, und lauter so Sachen. Das ist schon sehr, sehr cool, was auch so ein schönes Gesamtbild abgibt, was man so oftmals nicht sieht von Spieleentwicklung. Also wie gesagt, vieles natürlich für mich, war jetzt nicht so vieles neu, weil wir natürlich oftmals den Blick hinter die Kulissen haben. Das erzähle ich auch bei Game 1 und so weiter, wenn wir von zum Beispiel der Capo-Ausgabe durchblättern und von irgendwelchen Events erzählen, wie das circa abläuft im Hintergrund und welche Reibereien es gibt und so weiter. Gerade wenn man auf eine Ausgabe blickt, die 15 Jahre in der Vergangenheit liegt, dann kann man schon einiges erzählen. Da bekommt ihr das aber wirklich zu einem super aktuellen Spiel. Und das ist sehr sehenswert. Dauert ca. 75 Minuten und hat mir gut gefallen. Ja. Und ist ab sofort
definitiv verfügbar.
Ja. Ab sofort verfügbar. Gut. Ben, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das schöne Review. Das findet ihr, wie gesagt, auf Shock 2 ab sofort. Und ja, da würde ich sagen, ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.
Ja, voll.
Bis zum nächsten Mal. Bis dann.
Tschüss. Ciao, servus. Ciao.